Hallo zu Pauls Talk Klimaauswirkungen des Datenschutzes oder mit Bingo Tech Bullshit die Welt zerstören. Paul hält, wenn ich dich richtig verstanden habe, den ersten Talk auf einem richtigen Chaos-Event. Und stellt uns seine Bachelorarbeit vor, zu der ich ihm da sagte, Paul, das sind 30 Seiten, du kannst nicht 90 Seiten draus machen. Doch, ich mache die 60 einfach als Anhang. Wenn ich es richtig sehe, gab es die Note 1,3 dafür. Also alles richtig gemacht. Und Fragen habe ich mir sagen lassen, dürft ihr am Ende stellen. So. Paul, jetzt bist du dran.
Ja, Hört man mich? Ja, jetzt hört man mich. Hallo, erstmal kurz nochmal. Der Laserpointer funktioniert, okay. Egal, machen wir es so. Ich muss in den Tab rein. Erstmal zu mir. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus dem schönen Berlin, beneide euch hier unten um eure schönen vielen Feiertage. Und ich habe einen Bachelor in Informatik und studiere jetzt zurzeit Jura, was den tollen Vorteil hat, dass ich wirklich in beiden Fachdisziplinen als Nerd angesehen werde. Und man findet mich unter den angegebenen Punkten auch im Internet. Und eine Vorwarnung vorweg, ich weiß, es gibt mehrere Leute, die hier vorne sitzen und mir sagen, ich soll langsamer reden. Es gibt eine Aufzeichnung und die kann langsamer angeschaut werden. Also ich gebe mir Mühe, aber gut. Das Thema meiner Bachelorarbeit war Klimaauswirkungen des Datenschutzes und das würde ich euch jetzt ein bisschen zu erzählen wollen. Erst eine kurze Vorrede und zwar zu der wichtigen Frage des Warums. Warum wir Klimawandel brauchen, muss ich das irgendjemandem im Raum hier erklären, warum wir Klimaschutz brauchen, muss ich das irgendjemandem erklären? Nein, sehe ich nicht. Mit Datenschutz ist es ein bisschen so. An sich, denke ich, muss ich wahrscheinlich auch niemandem im Raum erklären, aber es ist in der Gesellschaft immer noch so ein bisschen komplizierter. Darum würde ich kurz 2-3 kleine Missverständnisse aufräumen, was Datenschutz ist, was Datenschutz nicht ist, bevor wir dann mit den spannenden Klimaberechnungen dazu kommen. Wichtig ist beim Datenschutz, es wird immer so gesagt, es geht darum, die eigenen Daten zu kontrollieren. Das ist falsch. Es geht nicht darum, dass ich bestimme, wer meine Daten hat, sondern am Ende geht es eigentlich, also es ist ein Mittel, aber es geht beim Datenschutz im Kern darum, dass ich weiter selbstbestimmt handeln kann und dass ich halt eben meine Grundrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und was nicht alles Lustiges gibt, weiter ausüben kann, obwohl andere meine Daten haben. Es wird da immer diesen Begriff der informationellen Selbstbestimmung verwendet, der das ein bisschen unzutreffend wiedergibt. Ich verwende da lieber den Begriff Selbstbestimmung trotz Information. Und wir wollen eben elementare menschliche Selbstbestimmung bewahren. Es geht eben zum Schutz der Menschen, Datenschutz. Menschenschutz ist halt ein bisschen allgemein, kann man sich nicht viel darunter vorstellen. Es geht um so Werte wie Selbstbestimmung, Individualität und Freiheit. Wer bin ich? Was mache ich? Wer werde ich sein? Und das soll eben Datenschutz absichern vor der Macht von Unternehmen, vom Staat und anderen bösen Organisationen. Datenschutz ist gar nicht mal so eine rein individuelle Sache im Sinne von, hey, lasst mich alle in Ruhe, sondern es ist auch sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Wir leben in einer modernen Gesellschaft und so eine moderne Gesellschaft versteht sich als das Gegenteil von Totalitarität, sehr kompliziertes Wort. Und für so eine moderne Gesellschaft sind Pluralität und Freiheitlichkeit eine unerlässliche Voraussetzung. Logisch, wenn wir Totalitarismus definieren als irgendwie alle Menschen sind irgendwie gleich und niemand hat Freiheit und wir sagen, die moderne Gesellschaft ist das Gegenteil davon. Und Datenschutz ist eben ein wichtiges Mittel, um Pluralität und Freiheitlichkeit in einer modernen Gesellschaft, einer Informationsgesellschaft zu gewährleisten. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und was man vielleicht auch hier bei der GPN ganz cool sieht, dass Nichtkonformität ein wichtiger Faktor für gesellschaftliche Verbesserungen ist. Sieht man auf der GPN auf allen Ebenen, sieht man irgendwie bei irgendwelchen Whistleblowern und Whistleblowerinnen, ohne die gibt es keine Verbesserungen und auch dem dient Datenschutz. Und jetzt sagt ihr euch, Paul, das hast du doch alles nur ausgedacht als Teil von irgendwie so Big Data Protection, um mehr Cookie-Banner zu verkaufen. Und dem sage ich, nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich bin gestern ein bisschen durch die Innenstadt von Karlsruhe gelaufen, ganz nett, war dann irgendwie beim Schlosspark da und da kam plötzlich eine Eingebung irgendwie so auf mich, dieser Satz. Und ich dachte, der passt so gut, den muss ich mal wiedergeben. Wer nicht überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen bekannt sind, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden. Genau das, was ich gesagt habe. Und noch weiter. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Erstaunlich, genau das, was ich davor gesagt habe, nicht? Naja, Zufälle gibt's. Ja, so viel zum Thema Datenschutz erstmal und stellt sich noch eine weitere Frage, ein weiteres Warum. Warum habe ich mich ausgerechnet mit diesem Bachelor-Arbeitsthema beschäftigt? Dafür gibt es im Prinzip drei Gründe. Der erste Grund ist, ich finde es halt einfach ein spannendes Thema. Klimaschutz und Datenschutz sind Sachen, die in unserer Gesellschaft häufig noch zu kurz kommen und dann sollte man sich auch mal anschauen, ob es da vielleicht auch irgendwelche Interferenzen zwischeneinander gibt. Außerdem ist es das einzige Thema, was mir die Uni zum Thema Datenschutz geben wollte, ohne dass ich sie hätte verklagen müssen. Und schließlich will ich halt mehr Cookie-Banner verkaufen. Atmen. Ja. Es gibt die langsam auf. Genau. Kommen wir dann zum eigentlich ein Thema jetzt mit den Vorreden fertig. Das erste Problem, das sich bei der Frage stellt, was sind die Klimaauswirkungen des Datenschutzes, ist halt so ein Problem von Theorie und Praxis. Klimaauswirkungen entstehen dadurch, dass wir irgendwie konkret, der Laserpointer funktioniert nicht gut genug, dass wir konkret CO2 und andere klimaschädliche Gase in die Umwelt pusten und hat konkrete Auswirkungen. Datenschutz hingegen ist irgendwie so ein langes Gesetz und da stehen lauter Anforderungen drin, die dann halt erfüllt sein müssen. Man kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt nicht, dass dieser Text, die DSGVO, direkt und wirklich unmittelbar zu Klimafolgen führt. Also natürlich, wenn man es ausdruckt, aber wäre jetzt ein bisschen langweilig zu sagen, ja, die DSGVO hat 20 Seiten und das ist dann die und die Klimaauswirkung. Das Problem ist, wurde mir wieder, wie gestern, merkwürdige Eingebung gibt es hier in Karlsruhe, wurde mir in diesem Wortpaar abstrakt generell soll der Datenschutz sein beschrieben. Und was das für uns bedeutet, ist, dass wir irgendwie was in der Mitte brauchen, was eben die konkreten Klimaauswirkungen mit den abstrakt generellen Datenschutzanforderungen verbindet. Und dafür habe ich mir ein Szenario gesetzt. Es ist ein rein fiktives Szenario. Es hat keinen Bezug zu echten Unternehmen. Es gibt echte Unternehmen, die ähnliche Dienstleistungen anbieten. Aber wie gesagt, ich habe kein echtes System irgendwie betrachtet oder sowas. Das Szenario ist wie folgt. Wir haben eine Online-Plattform, wo man Arzttermine buchen kann. Und dann werden die da verwaltet, dann vielleicht verschoben. Da kann man Dokumente hochladen, die können dann auch Überweisungen an andere Facharztpraxen dort eingegeben werden und wir können eben dann die Informationen auch wieder runterladen. Also halt so ein umfassendes Terminverwaltungssystem. Und wir leben ja im Jahr 2024 und da muss immer noch irgendwie KI rein, weil sonst ist Management set und darum gibt es noch so einen zweiten Teil. Es ist halt nicht aus der Perspektive einer Person geschrieben, die jetzt sich an Datenschutz interessiert, sondern halt eher was die C-Levels haben wollen. Darum gibt es halt noch so einen Chatbot, der da vorgeschaltet ist und der fängt dann vielleicht Leute ab, die irgendwie nur ein bisschen Fieber haben und vielleicht erkältet sind und sagt, ja, nee, musst jetzt nicht gleich hingehen zu einer Praxis, sondern kannst ruhig erstmal 2 Tage aus und wenn es nicht besser wird, dann komm nochmal zurück. So ein Chatbot und ja, ist halt in dem Szenario drin. Und wenn wir jetzt schauen wollen, was Klimaauswirkungen des Datenschutzes sind, dann müssen wir erstmal schauen, welche Datenschutzauswirkungen es gibt. Und Datenschutz besteht halt eben aus den ganzen Regeln, die ergeben sich aus der DSGVO und zum geringeren Anteil auch aus dem Bundesdatenschutzgesetz. Und es ist alles ein bisschen trocken, wenn man sich jetzt nicht so im Detail für Jura interessiert. Also es ist super spannend, wenn man sich im Detail für Jura interessiert, aber wir haben ja hier eher ein technisches Publikum, darum versuche ich das wenigstens visuell ein bisschen aufzupeppen. Wir haben so Sachen wie Rechtsgrundlagen. oder vor allem, wenn wir bei Gesundheitsdaten sind, auch Ausnahmetatbestände. Ich habe übrigens jedes Mal eine andere Wordart. Wir haben Grundsätze der Verarbeitung, sowas wie Vertraulichkeit und sowas, oder Integrität oder Verfügbarkeit, dazu auch gleich mehr noch. Wir haben Informationspflichten, das sind diese schönen Datenschutzerklärungen. Liest sich die jemals irgendjemand durch? Oh, okay, also erstaunlich viele nicht, aber dann doch überdurchschnittlich viele, wenn man jetzt so ein Bevölkerungsdurchschnitt zur Seite legt, sowie die Betroffenenrechte, Auskunft, Unterlassung, / Löschung und Berichtigung sind da die zentralen Elemente. Wahrscheinlich kennen die auch schon viele. So, das ist im Prinzip Datenschutz. Dazu kommt noch ganz viel lustigen Spaß, Verfahrensrecht, sowie Sachen, wenn man Daten ins Ausland transportieren möchte. Ist in dem Szenario nicht, weil das halt in dem Rechenzentrum meiner Uni alles gehostet werden würde. Und dann müssen wir jetzt schauen, diese ganzen Anforderungen, die sind halt alle sehr juristisch formuliert und es gibt dann so ein Modell, das sogenannte Standarddatenschutzmodell, das haben die Aufsichtsbehörden von Bund und Länder in Arbeitsgruppen zusammen entwickelt und das ist halt ein Modell, um diese rechtlichen Anforderungen in technisch-organisatorische Ziele umzuformulieren, sogenannte Gewährleistungsziele. Und davon haben wir 7 Stück, das ist einmal der Grundsatz der Vertraulichkeit, muss ich wahrscheinlich nicht weiter erklären, was das bedeutet. Den Grundsatz der Verfügbarkeit, wobei dabei wichtig ist, dass Verfügbarkeit nicht zu verstehen ist im Sinne von, unsere Webseite muss die ganze Zeit online sein, damit die Stakeholder möglichst viel Geld machen können, sondern die sind halt alles jeweils im Interesse der betroffenen Person auszulegen. Also beispielsweise meine Notruf-App muss die ganze Zeit verfügbar sein, damit die Leute im Zweifel einen Notruf machen können und nicht, weil ich sonst kein Geld verdiene. Also muss man halt eben entsprechend so verstehen. Wir haben den Grundsatz der Integrität, dass die Daten halt richtig sind und nicht verändert werden, einfach so aus Spaß. Dann den Grundsatz der Transparenz. Es muss nachvollziehbar sein, wie das System funktioniert, wer wann wie Zugriff hat. Wir haben den Grundsatz der Intervenierbarkeit. Das bedeutet halt eben, ich glaube, das stereotypische Gegenbeispiel ist, Computer sagt nein. Das darf halt nicht passieren. Es muss halt immer die Möglichkeit geben, dass Menschen irgendwie in dieses System intervenieren können und Daten ändern können, Ergebnisse ändern können. Dann haben wir den Grundsatz der Nichtverkettung. Bedeutet halt einfach, dass Daten, die nicht zusammengehören, dürfen auch nicht irgendwie zusammen gespeichert werden oder sowas. Damit wir halt eben nicht eine zentrale, massive Datenbank von irgendwas aufbauen. Sowie den Grundsatz der Datenminimierung. Auch das ist, glaube ich, relativ selbstverständlich. Gut, das sieht also das Standarddatenschutzmodell vor und dann haben wir diese Gewährleistungsziele, wie wir die anwenden, dazu komme ich gleich noch. Und dann gibt es noch eine Form, in der ich mache, das ist die Form der sogenannten Datenschutzfolgenabschätzung. Das ist ein Instrument, das in der DSGVO selber geregelt ist und es ist im Prinzip so ein Verfahren, wenn ich einen Datenschutzaudit machen möchte, welche Schritte muss ich machen? Das enthält halt eben 4 Schritte. Als erstes schaue ich mir die Rechtmäßigkeit an, darf ich den Verarbeitungsvorgang überhaupt durchführen? Dann die Notwendigkeit und Angemessenheit, dabei wiege ich halt ganz wesentlich die Interessen ab und schaue halt irgendwie, ist es gut für die betroffenen Personen, ist es schlecht für die betroffenen Personen oder ist es neutral für die betroffenen Personen. Dann identifiziere ich Risiken und bewerte die Risiken, also ob es normale oder hohe Risiken sind und schließlich folgere ich daraus Abhilfemaßnahmen, die halt eben die Risiken senken bzw. den Risiken begegnen sollen. So. Das ist jetzt alles sehr theoretisch erstmal gewesen. Kommen wir zum ersten Beispiel, meinem Lieblingsbeispiel. Ich glaube, ihr werdet auch gleich verstehen, wieso. Wir wollen diesen Chat, also nicht wir, Corporate will diesen Chatbot haben und dieser Chatbot, dafür brauchen wir irgendwie Trainingsdaten und der Chatbot muss trainiert werden. Das sind Verarbeitungsvorgänge, weil wir uns überlegt, also Corporate hat sich überlegt, dass die ganzen Daten, da fragen wir einfach Leute, die reden irgendwie in so einem Chat mit tatsächlichen Ärztinnen und Ärzten und dann nehmen wir das auf und verwenden es irgendwie so ein LLM-KI-Modell, keine Ahnung, ist jetzt nicht relevant. Und die Sache ist, wir haben hier ganz offensichtlich Gesundheitsdaten und Gesundheitsdaten unterliegen einem besonderen Schutz nach der DSGVO. Wir brauchen also nämlich, deren Verarbeitung ist grundsätzlich verboten und wir brauchen eben einen Ausnahmetatbestand, der erfüllt sein muss. Und in Betracht kommt als erstes ein Diagnose- oder Behandlungsvertrag, weil logisch, wenn ich jetzt irgendwie zu einer Arztpraxis gehe und sage, hey, mein Arm tut weh, dann dürfen die natürlich diese Informationen über mich verarbeiten, wenn ich dann dahin gehe, um behandelt zu werden oder diagnostiziert zu werden. Da steht aber leider in der DSGVO das schöne Kriterium der Erforderlichkeit drin und ja, so ein Modell zu trainieren, ist halt nicht erforderlich, um irgendwie für so einen irgendeinen Diagnose- oder Behandlungsvertrag, also nein. Dann gibt es als zweites den Ausnahmetatbestand der wissenschaftlichen Forschung. Könnte man auch sagen, ja, irgendwie, ja, wissenschaftliche Forschung, weiß ich was. Aber da steht drin, es muss im öffentlichen Interesse passieren. Und wir haben halt hier ein kommerzielles Unternehmen, also nicht im öffentlichen Interesse. Raus. Und als letztes haben wir die Einwilligung, was ja immer schön verwendet wird, wenn man irgendwie Leute um ihre Datenschutzrechte bringen möchte. Und da gibt es halt auch das Problem, dass in der DSGVO drinsteht, die Einwilligung muss widerruflich sein. Und wenn wir jetzt so ein KI-Modell haben und die Daten da einmal drin sind, dann können wir ja nicht einfach irgendwie wieder die Parameter, keine Ahnung, runtermodellieren. Also wir kriegen die Daten da ja nicht mehr raus. Und damit schaltet auch die Einwilligung raus und das Ganze ist illegal. Und ich will noch mal kurz über das Szenario hinausgehen. Es ist ja auch immer schön, ein bisschen in die weite Welt zu schauen. Und ich bin der Meinung, mit dieser Argumentation könnte man ganz allgemein sagen, dass so eine kommerzielle KI mit Artikel 9 Daten trainieren gegenwärtig nicht legal möglich ist. Ich bin mir sicher, irgendwelche großen Kanzleien, die viel Geld dafür nehmen, würden euch irgendwie von anderen Sachen überzeugen. Aber wie gesagt, meine Argumente sprechen, glaube ich, für sich. Gut, kommen wir weiter zu der Terminbuchung und Terminverwaltung. Der Vorgang lässt sich rechtmäßig ausgestalten. Ich will jetzt nicht, es ist jetzt keine Vorlesung in Datenschutzrecht, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Im Wesentlichen halt, weil wir Behandlungsverträge dann haben. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, zu der Identifizierung und Bewertung der Risiken. Und da helfen uns wieder diese Gewährleistungsziele weiter, die wir vorhin hatten, weil wir können im Prinzip sagen, ein Risiko entsteht, wenn eins dieser Gewährleistungsziele nicht gewährleistet werden kann. Und bei der Terminbuchung und Terminverwaltung haben wir da halt im Wesentlichen diese vier. Also theoretisch sind alle irgendwie immer betroffen, aber das sind die wichtigsten, die hier betroffen sind. Wir haben einmal die Vertraulichkeit. Es könnte halt sein, dass irgendwie allein schon die Tatsache, dass ich einen Termin gebucht habe, kann ja höchst diskriminierend sein, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt bestimmte Termine meinem Arbeitgeber bekannt würden, dann kann das ja nachteilhaft sein, möchte ich jetzt gar nicht alle möglichen Szenarien ausdenken. Insofern haben wir halt ein Risiko für die Vertraulichkeit. Es könnte sein, dass wir entgegen dem Grundsatz der Datenminimierung schon bei der Terminbuchung irgendwelche Daten abfragen, die gar nicht erforderlich sind. Kann ja sein, vielleicht habe ich mir irgendwie nur den kleinen Zeh gestoßen und es tut so weh, dass ich zum Arzt möchte. Und dann fragt der mich aber ab, keine Ahnung, wie oft ich in den letzten 5 Jahren beim Zahnarzt war. Besteht halt das Risiko, dem man begegnen muss. Dann die Integrität und Verfügbarkeit. Es könnte halt das Risiko bestehen, dass die Daten plötzlich weg sind, die da eingegeben wurden, oder dass der Termin plötzlich einfach verlegt wurde. Und wenn ich es nicht mitkomme, ist blöd. Dann zum einen kriege ich dann nicht vielleicht eine sehr notwendige Behandlung und zum anderen steht dann noch irgendwie so, ja, bitte Säumniszuschlag irgendwie 20 Euro. Ist eben ein Risiko. Und schließlich die Transparenz. Es könnte nicht klar sein, wer auf die Daten Zugriff hat, wer wann auf die Daten zugreift. Und das sind eben die wesentlichen Risiken bei diesem Teil des Systems. Kommen wir zur Terminerinnerung. Das war noch was auch in dem System eingebaut ist, dass man halt irgendwie so einen Tag vor dem Termin eine E-Mail kriegt. Hey, ja, morgen Ihr Termin. Und da haben wir folgende Risiken. Einmal für die Integrität und Verfügbarkeit. Denkt man sich, na, ist doch jetzt nicht so schlimm, wenn irgendwie die Terminerinnerung ausfällt. Aber viele Leute vertrauen darauf. Die denken dann, ja, also mir ist es zum Beispiel von ein paar Jahren war es, glaube ich, passiert. Ich habe einen regelmäßigen Arzttermin gehabt und da kam dann halt immer von irgendeiner Plattform, die ich jetzt nicht näher nennen werde, immer am Tag davor eine E-Mail, hey, morgen ist Ihr Termin. Und irgendwann kam die dann mal nicht. Und so eine Woche später fiel mir dann auf, hätte da nicht langsam mal der Termin kommen müssen? Ging dann noch alles gut, aber wenn es jetzt es könnte auch eine sehr kritische medizinische Behandlung sein. Und wenn die ausfällt, kann es erhebliche gesundheitliche Risiken haben. Atmen. Und außerdem haben wir ein Risiko für die Vertraulichkeit. Man denkt sich jetzt, es ist nur eine E-Mail, aber so eine E-Mail kann in falsche Hände kommen. Also man sollte es vielleicht nicht so ganz ausführlich machen, sondern sowas reicht wahrscheinlich irgendwie so, ja, weitere Informationen finden Sie nach Anmeldung in unserem Kundenportal. Logisch, es ist eine E-Mail, kann in die falsche Hände gelangen. Keine Ahnung, wenn es per Push-Nachricht ist, geht es, glaube ich, auch noch meistens durch so lustige Google-Sachen durch. Sollte man also vielleicht aufpassen, was man in diese Terminerinnerungs-E-Mail schreibt. So, und dann die letzte wesentliche Komponente, die Konsultation des KI-Chatbots. Ich habe mich entschieden, das drin zu lassen, obwohl wir das Training für illegal erklärt haben. Einfach aus dem Grund, vielleicht gibt es ja irgendwie so ein offenes Modell, was irgendwie wirklich wissenschaftlich gemacht wurde. Oder ich meine, im Zweifel würde das Unternehmen wahrscheinlich einfach eins der einschlägigen LLM-Modelle verwenden und dann noch irgendwelche lustigen Prompts davor machen. Stell dir vor, du hast jetzt 10 Jahre Medizin studiert oder sowas. Würde wahrscheinlich in der Praxis gemacht werden. Auch da, wie gesagt, es lässt sich dadurch, dass halt diese Konsultation freiwillig ist und da halt keine Daten dauerhaft oder nicht notwendigerweise dauerhaft im Modell gespeichert werden, lässt sich das rechtskonform lösen. Mit den Gründen, wie gesagt, ihr könnt euch die 90 Seiten durchlesen, ich verlinke darauf später noch. Aber wir haben hier ganz viele Risiken. Zum einen für die Integrität. Es könnte sein, dass dieser Chatbot irgendwie falsche Antworten liefert. Es außerdem ein Risiko für die Transparenz. Es könnte sein, dass nicht nachvollziehbar ist, wie dieser Chatbot funktioniert. Übrigens, ein guter Witz funktioniert einfach dadurch, dass man ihn zweimal macht. Dann haben wir Risiken für die Nichtverkettung und Vertraulichkeit. Es ist halt nicht klar, was passiert mit den Daten, die da eingegeben werden. Werden die irgendwie vielleicht gespeichert oder was auch immer? Ein Risiko für die Datenminimierung. Es kann sein, dass so ein Chatbot, weil der halt, wie gesagt, einfach nur gesagt wurde, du hast 10 Jahre Medizin studiert, hat halt aber in der Praxis keine Ahnung und stellt vielleicht irgendwelche Fragen, die überhaupt komplett unnötig sind. Fachkräfte hätten vielleicht schon mit einer Frage komplett herausgefunden, woran es liegt. Und schließlich für die Intervenierbarkeit. Es muss halt insbesondere sichergestellt werden, oder es besteht das Risiko, dass das nicht genug freiwillig ist, dass halt Leute irgendwie genötigt werden, diesen Chatbot zu verwenden und nicht die Möglichkeit bekommen, mit echten Menschen zu reden. Gut, damit haben... Atmen. Ja, ich atme die ganze Zeit, sonst würde ich schon auf der Bühne rumliegen. Und so viel zum Thema Flachwitze, das sind noch die besseren, glaube ich. Gut, Datenschutzmaßnahmen. Wenn wir jetzt diese ganzen Risiken uns anschauen, dann ist relativ klar, was man so für Datenschutzmaßnahmen machen kann. Also irgendwie Vertraulichkeiten, also Sachen wie Verschlüsselung, Transportverschlüsselung, dass nur berechtigte Leute Zugriff haben. Und wenn man diese ganzen Datenschutzmaßnahmen mal so ein bisschen kategorisiert, also es ist natürlich immer hochindividuell, es hängt von dem konkreten Verarbeitungsvorgang und von dem konkreten Risiko ab. Wenn man die so ein bisschen abstrahiert, erhält man ein paar Kategorien. Ich habe insgesamt 53 Datenschutzmaßnahmen für diese verschiedenen Verarbeitungsvorgänge identifiziert, aber ich habe das halt in diese Kategorien jetzt eingeteilt, um das ein bisschen besser zu erklären zu können. Außerdem habe ich nur eine Stunde. Wir haben als erstes ausschließlich organisatorische Maßnahmen. Da fällt dann sowas drunter, wie man verwendet nur ausgebildete Leute, die irgendwie Zettel unterschrieben haben, dass sie auch ja nicht die Daten weitergeben werden und sowas. Ausschließlich organisatorische Maßnahmen. Wir haben die unzulässigen Verarbeitungen, die dann halt einfach nicht durchgeführt werden dürfen. Wir haben physische Schutzmaßnahmen. Es ist jetzt sowas wie, dass man irgendwie das Rechenzentrum abschließt. Ist halt auch eben für Vertraulichkeit und Integrität und eigentlich alles andere auch notwendig und Verfügbarkeit auch. Wir haben die Abhärtung des Systems, also vielleicht mal irgendwie so eine Firewall installieren oder Virenscanner oder was auch immer. Wir haben dann als erstes wirklich Spannendes die Redundanz und Wiederherstellbarkeit. Wir hatten ja eben gesagt, mit der Verfügbarkeit, die im Interesse der Betroffenen zu verstehen ist, dass im Prinzip jedes System zugunsten der Betroffenen wiederherstellbar sein muss. Das gilt dann zum Beispiel insbesondere für diese Terminerinnerung. Und das bedeutet halt eben, dass wir ein notwendiges Maß an Redundanz datenschutzrechtlich durch notwendig ist. Dass es also nicht nur ist, ja, wäre ja gut, wenn wir ein zweites Rechenzentrum hätten, was irgendwie woanders ist. Ich habe gestern bei einem Talk beim SysAdmin Group Therapy sehr lustige Sachen gehört. Also ist so egal. Wiederherstellbarkeit. Dann haben wir Gewährleistung durch Software/Konfiguration. Ich glaube, das lässt sich einfacher formulieren, als man stellt irgendwie das System richtig ein. Sorgt vielleicht dafür, dass irgendwie nicht die Standardpasswörter mehr drin sind. Dann haben wir Änderungen in der Benutzeroberfläche. Da sind dann halt so Sachen, dass wir irgendwie Leute sagen, hey, ja, so ein Chatbot ist gefährlich, keine Garantie, dass der irgendwie richtig ist. Und nicht irgendwie sagen, hey, nutzen Sie unseren Chatbot. Und da ist irgendwo unten ganz klein nur ein Button. Also, dass man halt eben die Benutzeroberfläche fair gestaltet und klar informiert. Und auch, dass man zusätzliche Verfahren einführt, wie beispielsweise eine Möglichkeit, Daten wieder zu löschen oder zu ändern. Dann haben wir regelmäßige Abfragen, sowas wie, dass die Daten halt irgendwie alle immer nach einem Jahr gelöscht werden, also Cronjobs. Dann haben wir Authentifizierung und Autorisierung, mit anderen Worten, nicht selbsterklärend, also dass halt nur die berechtigten Leute darauf Zugriff haben, sowohl auf einer technischen als auch auf einer organisatorischen Seite. Wir haben Verschlüsselung, insbesondere halt von Daten, die irgendwo rumliegen oder die als TLS, also Transportverschlüsselung. Wir haben Trennung, das ist jetzt insbesondere wichtig, wenn halt zum Beispiel irgendwie zwei Arztpraxen, dass die halt vielleicht nicht in der gleichen VM laufen oder zumindest nicht auf dem gleichen Server, sondern am besten möglichst weit weg, damit überhaupt nicht die Versuchung besteht, die Daten untereinander auszutauschen. Protokollierung, um herauszufinden, wer wann was wie wo gemacht hat. Um es eben nachvollziehen zu können, dann im Zweifel auch vor Gericht nachweisen zu können oder gegenüber den Aufsichtsbehörden. Sowie unsere allerliebste Sache, Software-Tests, um zu sorgen, ob es auch wirklich funktioniert. Gut, das sind die Datenschutzmaßnahmen. Und jetzt wollen wir uns anschauen, welche Klimafolgen die haben. Und die Sache ist die, wir hatten da so ein Projekt an der Uni, weshalb auch das mit dem ganzen Klima da reingekommen ist, ohne dass ich sie hatte verklagen müssen. Und damit haben wir uns halt mit so dem Klimaschädlichkeit unseres Uni-Rechenzentrums befasst. Und in dem Sinne habe ich halt jetzt ein bisschen Vorahnung. Es gibt aber jetzt noch nicht wirklich so gute Research dafür. Also zumindest haben wir es bisher nichts gefunden. Daher ist es alles so Größenordnung. Als erstes brauchen wir irgendwelche Koeffizienten, mit denen wir dann die Veränderungen auf Datenschutzseite multiplizieren können. Und wenn man sich die Klimafolgen oder die Klimaeinflüsse eines Datenzentrums anschaut, dann unterteilt man zwischen Embodied Carbon und Operational Carbon. Embodied Carbon ist alles, was man halt irgendwie einmal anschafft, also beispielsweise die Beton, die Emissionen, die durch das Beton entstehen. Also durch das Beton anfallen oder dadurch, dass man irgendwie einen Server hinstellt für den ganzen Prozess daher oder aber auch dafür, dass man den Server dann später irgendwann verschrottet oder an irgendwie Leute weitergibt, die jemanden kennen. Und Operational Carbon ist halt das, was die ganze Zeit anfällt. Also in dem Sinne im Wesentlichen dafür, dass irgendwie Sachen berechnet werden beziehungsweise dafür, dass Sachen gespeichert werden. Dafür gibt es halt einen entsprechenden Aufwand, der dann Energie kostet und die führt halt zu CO2-Emissionen. Wir sind halt nicht klimaneutral. Bislang. Hoffentlich. Und wir haben halt dann den, im Wesentlichen ist relevant nur der Berechnungs- und der Speicheraufwand, weil Embodied Carbon wird wenig zurechenbar sein. Dazu komme ich gleich noch. Bei den Berechnungs- und Speicheraufwand ist aber ein bisschen unhandlich, damit zu arbeiten. Daher habe ich mir noch so ein paar typisierbare Operationen gemacht. Also, dass ich mir irgendwie angeschaut habe, so, ich habe mir im Prinzip alle Rails-Logs, die noch irgendwie auf meinem Computer waren, eingelesen und die Durchschnittslaufzeiten berechnet und gesagt, ja, so viel kostet eine HTTP-Anfrage in Rechenzeit und damit dann eben Berechnungsaufwand. Das gleiche dann auch für E-Mail-Versand, Datenbank-Abfragen und Chatbot-Abfragen. So, dann habe ich hier so eine schöne Tabelle aus meiner Bachelorarbeit rauskopiert. Das sind halt hier eben CO2-Äquivalent-Emissionen je Einheit. Wie gesagt, Größenordnung. Ich bin mir sicher, wenn andere Personen das für andere Rechenzentren mit anderen CO2-Werten und was nicht alles ausführen können, es kommen andere Werte rauf, aber es ist nicht egal. Es ist egal in dem Sinne, weil ich einfach das ursprüngliche System mit den gleichen Werten berechnet habe und daher, also vor Anwendung der Datenschutzmaßnahmen und daher es halt relativ ungefähr stimmen sollte. Gut, das erste Problem ist, es ist eigentlich kein Problem, es ist eigentlich der erste große Vorteil, der einem viel Arbeit erspart, ist, dass dass Datenschutz in großen Teilen Jura und Orga ist. So Sachen wie, ja, das dürft ihr nicht machen und ihr dürft nur berechtigte Personen haben und sowas und das kostet einfach alles keine wesentlichen hat keinen wesentlichen Einfluss auf die CO2-Emissionen. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie eine vertrauenswürdige Person mehr CO2 hat, nur weil die irgendwie so einen Zettel unterschrieben hat, atmet die nicht mehr, stößt sie nicht mehr CO2 aus als jetzt eine durchschnittliche Person. Und das Gleiche gilt auch irgendwie dafür, dass ich die Akten vielleicht den Schrank zuschließe. Und insofern können wir das alles erstmal streichen. Gut, viel fällt auch weg über die gute alte Vernunft in Klammern, lol, weil es stellt sich ja die Frage, nur weil ich jetzt theoretisch eine Maßnahme wegen Datenschutz machen muss, heißt es ja nicht, dass ich diese Maßnahme nicht vernünftigerweise so im Idealfall auch so machen würde. Ein gutes Beispiel ist, Datenschutz, der Grundsatz der Verfügbarkeit gebietet ist, dass ich ein Dach für das Rechenzentrum baue, damit es noch verfügbar ist, nachdem es geregnet oder geschneit hat. Aber man kann natürlich auch Datenschutz sagen. Also ein Tipp für alle, die hier sind, wenn ihr eure Chefs oder Chefinnen überzeugen müsst, wir brauchen ein Dach für unser Datenzentrum und alle anderen Ansätze failen, dann sagt einfach Datenschutz, sagt, ihr müsst ein Dach aufbauen. Vielleicht funktioniert's. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Gut, dann kommen wir jetzt zu den ersten Sachen, die wirklich Einfluss haben auf dann die CO2-Emissionen. Das sind die illegalen Verarbeitungen, also mit anderen Worten das Training des Chatbots. Und wir dürfen nicht vergessen, dass KI ein Klimakiller ist. Und es gibt da so schöne Paper von den verschiedenen Anbietern, von den lustigen Modellen und wie viel Aufwand die hatten beim Trainieren und sowas. Und wenn man das ein bisschen umrechnet und nochmal so vielleicht 20% raufschlägt, weil das natürlich von denen angeboten ist, dann kommt man auf schöne Werte. ich habe jetzt angenommen mit diesen Sachen, dass wir ungefähr 100 Tonnen CO2 einsparen, dadurch, dass wir den Chatbot nicht trainieren dürfen. Oh, das war ungünstig. Genau, also dass wir 100 Tonnen einsparen, was schon mal eine ganz ordentliche Menge ist, wie man, glaube ich, daran sieht, dass es eine große Zahl ist und da Tonne hintersteht. Aber es kommt auch, also Datenschutzmaßnahmen führen auch dazu, dass wir mehr Emissionen haben, insbesondere Redundanz und Trennung führt halt dazu, Redundanz sagt halt, wir müssen das ganze System zweimal ausführen und verdoppeln damit halt theoretisch den Berechnungsaufwand. Trennung führt halt dazu, dass wir zwei Server brauchen, das verdoppelt nicht den Berechnungsaufwand, aber halt das Embodied Carbon und insofern kommen da halt viel dazu auch wieder. Außerdem haben wir zusätzliche Verfahren eben, also zum Beispiel einen Prozess, die Daten zu löschen, Daten zu ändern. Wir brauchen Schnittstellen und Prozesse und die führen dann halt eben auch wieder zu mehr Berechnungs- und Speicheraufwand. Auch die Protokolle, die wir halt führen müssen, führen halt zu Speicheraufwand. Und ich habe das zusammengerechnet und verglichen mit den ganzen Sachen. Wie gesagt, wenn ihr euch die Sachen interessieren, schaut euch die Arbeit an, da steht das halt alles ausführlich drin. Irgendwomit musste ich 90 Seiten ja füllen. Aber ich bin auf 10 Tonnen pro Jahr CO2-Emissionen gekommen. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem bisherigen Wert. Aber was es genau ist, dazu komme ich jetzt zur Bewertung. Erstmal, es ist klar, Datenschutz führt tatsächlich, wenn man es so konsequent ansieht und nicht nur als, ja, wir schreiben uns eine Datenschutzerklärung und damit... Das war nicht beabsichtigt. Es führt tatsächlich zu signifikanten Erhöhungen auch der Emissionen. Das muss man einmal sagen, es sind jetzt keine Peanut-Werte. Gleichzeitig muss man auch sagen, 10 Tonnen pro Jahr mehr und 100 Tonnen einmalig erspart, bedeutet, dass wir nach 10 Jahren Break-Even sind. Und die Werte, die ich gehört habe, sind, dass so ein Rechenzentrum nach so 5 Jahren, dass die Komponenten halten so 5 Jahren und werden dann ausgetauscht. Insofern ist es jetzt auch nach 10 Jahren, ist jetzt schon auch viel andere Sachen angefallen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie quasi sofort aufgebraucht ist, das, was wir durch die Bann des Trainings einsparen. Außerdem gibt es ein paar Modellierungsgrenzen. Es ist zum Beispiel nicht gut möglich zu modellieren, wie sich das Verhalten ändert. Also die Tatsache allein, dass wir jetzt irgendwie einen Prozess haben, der sagt, ja, man muss den Chatbot nicht nutzen, man kann auch direkt einen Termin buchen, ist halt ein bisschen schwer, wie verhalten sich die Leute, wie das formuliert ist und sowas. Das lässt sich halt alles nicht gut modellieren. Insofern Größenordnung. Und dann stellt sich die Frage, ja, also wenn Datenschutz schon wirklich so relativ signifikante Klimafolgen hat, stellt es nicht vielleicht einen Zielkonflikt dar? Müssen wir also sagen, ja, also Datenschutz ist schon toll, aber ja, wir wollen auch in 20 Jahren noch leben? Oder sagen wir uns, ja, ich meine, wäre schon gut, wenn wir in 20 Jahren noch leben, aber wenn dann alle alles über uns wissen, wäre auch blöd. Und ich finde, diese Frage ist eindeutig mit Nein zu beantworten. Es besteht kein Zielkonflikt zwischen Datenschutz und Klimaschutz. Und wieso? Weil an beiden ist ein und dieselbe Sache schuld, nämlich latent rücksichtslose Organisationen. Unternehmen und Staat und sowas, die sagen, ja, ist ja schön, aber was wir machen, ist so toll, da ist uns egal, was irgendwie mit anderen Leuten ist. Ob wir da irgendwie die Umwelt verpesten, indem wir halt noch ein bisschen Gewinn halt mehr machen oder indem wir die Leute alle den Daten sammeln und die Leute dann manipulieren. Es sind diese latent rücksichtslosen Organisationen, die sowohl dem Klimaschutz als auch dem Datenschutz schaden. Und dazu kommt noch, dass wir halt in jeder Hinsicht schädliche Technologien haben. Das ist das berühmte Bingo-Tech-Bullshit, was ich im Titel angesprochen habe. Es gibt Technologien, die in gleicher Hinsicht dem Datenschutz wie dem Klimaschutz schaden. Ein Beispiel ist eben, wir haben den Chatbot das Training verboten, aber die Durchführung des Chatbots, die Konsultation nicht, weil sie halt gerade so noch, aber wirklich ganz haarscharf noch datenschutzkonform ist. Das bedeutet aber auch, dass wir sie dann mit dem gleichen strengen, oder gerade, dass wir sie mit dem strengen Datenschutzmaßstab berücksichtigen müssen, was bedeutet, dass wir hohe Risiken haben und damit viele Maßnahmen machen können. Wir haben im Prinzip so eine Kurve, so hier, es geht an, umso risikoreicher die Maßnahmen werden und irgendwann sind die dann verboten und dann fällt es natürlich ab. Und insofern versaut uns das halt so ein bisschen die Klimabilanz, dass wir halt so diesen Chatbot halt gerade so noch erlaubt haben. Weil KI ist eben ein Klimakiller, wie ich eben schon gesagt hatte. Gut, Ausblicke. Hoffentlich bin ich jetzt, ich habe noch gar keine Zeitwarnung bekommen, was mich jetzt Sorgen macht, ob ich jetzt wirklich sehr schnell geredet habe. Oh Gott. Wie gesagt, es gibt langsame Aufzeichnungen. Nein. Genau, wir haben Ausblicke. Wir sehen eine Sache, was man sich auch verdeutlichen muss. Wir haben mehr Aufwand dadurch, dass wir Berechnungsaufwand mehr haben. Und dieser Berechnungsaufwand ist ja gleich für den Datenschutz mehr Aufwand und für das normale Rechenzentrum. Und wenn wir klimafreundlichere Rechenzentren bauen, dann haben wir auch am Ende klimafreundlicheren Datenschutz. Weil, wie gesagt, wenn unser Rechenzentrum klimaneutral ist, dann ist es ja insofern egal, wie viel mehr Strom wir für Datenschutz aufwenden, zumindest auf dieser Ebene im Rahmen des Modells, was ich jetzt habe, weil es bringt halt dann keinen Schaden für die Umwelt, während halt, wenn unser Rechenzentrum direkt ein Kohlekraftwerk nebenan stehen hat, dann wird am Ende auch Datenschutz vielleicht gar nicht so viel dran ändern. Insofern ist es gar kein Problem. Wir müssen einfach klimafreundlichere Rechenzentren bauen und dann wird uns auch der Datenschutz nicht in der Hinsicht signifikant stören. Und der weitere Ausblick, die weitere Lektion ist, wir machen einfach kein Bingo-Tech-Bullshit mehr. Das heißt, Bingo-Tech-Bullshit ist das, wenn man irgendwie so im Meeting mit Corporate, mit der C-Level ist, wenn man dann irgendwann so aufsteht so und sagt Bingo, dann ist das Bingo-Tech-Bullshit. Also die üblichen Verdächtigen, Krypto mit dem bösen B-Wort, Big Data, KI und was nicht alles gibt. Insofern, wenn man das macht, dann ist es halt eben in jeder Hinsicht schädliche Technologie. Und das führt dann halt eben dazu, dass wir versauen uns den Klimabalance und wir machen Leute bezüglich Datenschutz, behandeln wir sie sehr unfair. Und das bedeutet eben, wenn wir datenschutzfreundliche Technik haben, dann führt das auch dazu, dass wir klimafreundliche Rechenzentren haben. Weil, blöd gesagt, Datenschutz sagt halt, ja, greift nicht übermäßig in die Rechte von anderen Leuten ein. Und wenn wir das machen und sagen, ja, wir verarbeiten weniger, dann rechnen wir weniger und damit ist das Rechenzentrum auch klimafreundlicher. Und das gilt natürlich potenziert für die genannten klimaschädlichen und datenschutzschädlichen Technologien. Gut, das war's tatsächlich schon. Weitere Informationen findet ihr, auch die gesamte 90 Seiten Bachelor-Thesis findet ihr auch im Internet auf meiner Webseite. Und ihr könnt mich, wie gesagt, auch dann bei Fragen noch auf dem Event ansprechen. Ich bin im Decknetz, einfach LURP42 suchen im Mikropog oder auf Mastodon. Gibt's noch Fragen?
Also wir haben noch 24 Minuten für Fragen. Okay, ihr habt auch sehr viele, das finde ich super.
Bitte schön. Hi, danke für deinen Vortrag. Ich habe eine Frage in Bezug auf die Signifikanz von deinen Klimaberechnungen, nämlich wie groß ist der Unterschied zu Datenschutzauswirkungen jetzt auf Rechenzentrenseite im Vergleich zu Datenschutzauswirkungen auf Nutzerseite? Denn wenn ich jetzt durch einen Chatbot eine schnellere Erstdiagnose erhalte und dann entscheide, muss ich zum Arzt fahren, muss ich nicht zum Arzt fahren, dann ist ja dort wahrscheinlich auch ein großer Teil dran an, ich sag mal jetzt nutzerseitigen, also am wahrscheinlichsten Mobilitätsemissionen oder durch Verknüpfung von Daten könnte man ja theoretisch, siehe elektronische Patientenakte, Diagnosemethoden reduzieren.
Wie gesagt, das ist das, was ich unter dem Begriff der Modellierungsgrenzen erfasst habe. Natürlich, man kann das beliebig weiterrechnen. Am Ende stellen sich zwei Fragen. Zum einen, was ist halt zurechnen bei dem Datenschutz? Ich habe da halt in meiner Arbeit auch noch, bin ich detailliert drauf eingegangen. Ich habe da halt so Kategorien gesagt irgendwie. Also das Beispiel mit dem Dach würde ich halt sagen, ist nicht dem Datenschutz zurechenbar, weil es halt ein vernünftiges Unternehmen das auf jeden Fall machen würde, während andere Maßnahmen sind voll und ganz zurechenbar. Und dann habe ich noch so ein Drittel und zwei Drittel Grenzen dazwischen. Das habe ich jetzt übersprungen. Genau, also das stellt sich die Frage, inwieweit das zurechenbar ist und inwieweit man das halt wirklich berechnen kann mit dem Verhalten. Aber klar, kann man natürlich machen. Es gibt auch, ich glaube, bei Bits und Bäume, das ist ja so eine Veranstaltung, die sich auch mit den Fragen von Datenschutz und nicht Datenschutz, von Informationstechnik und Klimaschutz befasst an den Grenzen. Und da gibt's auch, das habe ich auch in meiner Arbeit zitiert, da gibt's einen Bericht, der sich mit diesen, ich sag mal, Sekundärfolgen befasst. Den kann ich dann nur empfehlen, das zu lesen. Aber damit habe ich mich einfach in meiner Arbeit nicht befasst.
Du hattest geschrieben, dass es ungefähr 10 Tonnen mehr pro Jahr sind. Was ist denn die Gesamtmenge, dass man da ein Gefühl für kriegt?
Das weiß ich gerade nicht. Wenn jemand ganz kurz umschaltet, das, mit dem Video, dann könnte ich ganz kurz nachschauen, weil ich habe das jetzt gerade.
Nein, das machen wir jetzt nicht.
Oder sonst komm einfach nochmal auf mich zu. Ich glaube, es ist so, es sind schon fast 50% plus mehr. Es ist schon signifikant. Aber es ist halt eben dadurch, dass wir halt, es ist ja logisch, wenn wir für den Chatbot den doppelt einpreisen müssen, dass wir dann halt im Bereich von fast doppelt so viel sind.
Und wenn man die ganze
Ad-Tech. Oh, sorry. Darf dich nochmal melden, aber wir hatten noch andere Fragen. Ja, aber ich muss doch fair sein.
Danke, das schließt vielleicht auch ganz gut daran an. Also du sagtest auch vorhin, da habe ich vorne schon so ein bisschen so Kopfschütteln gesehen. Du sagtest, dass wenn wir Rechenzentren besser machen, dann machen wir ja automatisch auch Datenschutz klimafreundlicher. Ja, und ich fand dann vor allem die Umdrehung auch gut, dass du gesagt hast, andersrum gilt es eben erst recht. Ich würde vielleicht noch als Anmerkung hinzufügen, dass ja auch das Verhältnis irgendwie wichtig ist. Ich meine, es ist ja auch keine Frage, dass Datenschutz irgendwie wichtig ist. Und insofern ist es ja dann auch in Ordnung, irgendwie Emissionen dafür zu haben, weil alles, was man irgendwie berechnen kann, verbraucht ja irgendwie Ressourcen. Das ist ja klar. Und wenn halt jetzt das verhältnismäßig nicht irgendwie Levels von KI-Training annimmt, ist es ja auch okay, Emissionen zu haben, solange es halt nicht zu viel ist. Aber dafür war ja die Arbeit da, um zu analysieren, wie viel es denn verbraucht.
Genau, das hatte ich auch mit dem Begriff des Zielkonflikts gemeint, dass es halt eben, es ist halt kein grundsätzlicher Gegensatz, es ist halt einfach so, man muss halt abwägen. Ich denke, ich meine, ich bin natürlich jetzt etwas voreingenommen für Datenschutz. Insofern denke ich, dass man natürlich Datenschutz vielleicht weniger einschränken sollte. Aber ich glaube, es spielt sich beim Datenschutz dann mehr auf der Rolle ab, welche technisch-organisatorischen Maßnahmen man verwendet. Also insbesondere jetzt bei der Protokollierung, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwelche Speichermedien, die effizienter sind oder sowas. Keine Ahnung, damit kenne ich mich halt, wie gesagt, nicht aus. Ich weiß auch nicht, ob es da wirklich schon so viel Forschung zu gibt. Ich habe da vorhin lang nichts gefunden zu. Insofern, ja, also natürlich, es hängt alles miteinander ab und man kann jetzt nicht, wie gesagt, was ich meine, man kann eben nicht sagen, eins ist wichtiger als das andere. Man muss es abwägen, wie viel Emissionen sind okay und wie können wir gleichzeitig Datenschutz so anwenden, dass es halt möglichst klimafreundlich ist und gleichzeitig aber auch nicht jetzt komplett den Datenschutz aushöhlt.
Ich sehe von hier hinten gerade, dass man deinen Banner nicht lesen konnte. Möchtest du uns einmal sagen, was da steht?
Ah, auf dem Banner steht zum einen Luab42, also mein Online-Handle, und Buy More Cookie Banners.
Nochmal danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage zum Training des Chatbots und der Datenschutzsituation dort. Lassen sich die Daten nicht auch anonymisieren? Also mal angenommen, wenn ich jetzt nur den statistischen Zusammenhang zwischen Finger im rechten Zeh und Schmerz im rechten Zeh und einem Gespür oder sowas erfassen würde, dann ist es ja von dem Patienten oder dem konkreten Fall sehr, sehr gelöst. Und das könnte ja eine Vorverarbeitungsschicht vor dem Chatbot sein. Ist sowas möglich oder sowas per se nicht drin?
Naja, also es sind zwei Sachen. Also zum einen ist die Frage, inwiefern man wirklich solche Daten, die ja dann wirklich eine, also es hilft ja jetzt nichts, wenn ich dem Chatbot jetzt nur sage, die Formulierung "mein Knie tut weh" indiziert diese Sachen, sondern es muss ja auch insofern mitkriegen, welche Symptome es sind. Und es ist dann, glaube ich, schon eine sehr individuelle Beschreibung. Da frage ich mich, inwiefern es wirklich möglich ist, es praktisch zu anonymisieren, sodass man komplett ausschließen kann. Es gibt zum Beispiel ja, ich kann gerne über Jura reden. Es gibt zum Beispiel ein Urteil vom EuGH, ist in der Rechtssache Novak, da geht es um Klausurarbeiten und da wurde gesagt, dass halt schon der Art und Weise, wie man schreibt, zum Beispiel personenbezogene Daten sind und damit den Datenschutz unterfallen. Und damit würde ich sagen, dass es sehr schwer ist. Man kann natürlich das versuchen, irgendwie davor zu aggregieren. Wurde halt jetzt in dem Szenario nicht gemacht. Aber auch da sehe ich das Problem, weil wir halt da immer noch Gesundheitsdaten verarbeiten und im Prinzip müsste man komplett den Personenbezug rauskriegen und ich glaube, das sollte nicht, oder ist nicht möglich, oder okay, ich soll nicht nie sagen, aber ich glaube, das wäre nicht sinnvoll möglich, das komplett eben auszuschließen, dass dann halt keine personenbezogenen Daten mehr drin sind.
Jetzt darfst du.
Okay, hi. Meine Frage ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich sehr müde bin und nicht richtig aufgepasst habe. Aber bei den roten Folien, die aufgebaut waren wie ein Zitat, was ist die Quelle davon?
Sehr gut. Erstens, ihr habt alle aufgepasst, ich habe es nicht erwähnt. Ich habe extra noch eine Folie dafür gemacht, weil ich wusste, dass die Frage kommen würde.
Sehr gut.
Nein, ich habe es mit Absicht offen gelassen. Ich dachte mir, vielleicht erkennen es viele Leute, weil wir ja hier in Karlsruhe sind. Auf der einen Folie stand drauf, warum ist denn diese Folie scharlachrot? Und die Zitate sind aus dem Volkszählungsurteil. Und das war ich, als ich gestern da war, und das ist die Ente.
Und warum ist es jetzt scharlachrot?
Weil das die Farben der Roben der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts sind. Aber unangenehmes Rot. Sieht bei mir auf dem Bildschirm besser aus.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mir vorhin die Frage gestellt, du sagtest ja, das ist ja nicht gesagt, ob ein KI-Bot richtige Antworten gibt oder... Ich frage mich manchmal auch als chronisch Kranker, gibt ein KI-Bot wirklich schlechtere Antworten als Arzt oder ist es nicht doch eher umgekehrt?
Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt auch tatsächlich fachlich mit dem Medizinischen zu schlecht aus, aber meine Überlegung wäre jetzt, es geht ja in dem Szenario schon um so eine, im Prinzip so LLM-generische Bots. Es gibt natürlich in der Medizin viele Anwendungsfälle für Machine Learning und sowas, wo das sinnvoll ist. Aber hier geht es halt wirklich um so einen LLM-Bot. Und da würde ich jetzt sagen, weil da halt keine Logik, kein Reasoning hintersteht, dass man da jetzt nicht grundsätzlich von einer besseren Qualität ausgehen kann. Natürlich kann es im Einzelfall besser sein, aber es ist halt was anderes, wenn ich jetzt irgendwie als eine Person, die das studiert hat, auskenne und sagen kann, aus den und den Gründen komme ich zu dem Ergebnis oder im Sinne von, das ist das, was am plausibelsten klang. Aber natürlich, es ist sicher durchaus möglich, für bestimmte Sachen Machine Learning auch einzusetzen, dass das sinnvoll ist. Aber es geht halt hier in diesem Szenario schon sehr konkret um das, was jetzt gerade als Bingo-Tech-Bullshit verwendet wird.
Okay, erstmal Gratulation zum ersten Chaos-Talk. Genau, das sollten wir mal erwähnen.
Danke.
Aus meiner Perspektive, wenn es um Datenschutz und ich sage jetzt mal Klimaeinwirkungen geht, ist eigentlich der Knackpunkt immer dieser Faktor der Nachvollziehbarkeit. Weil ich es aus der Praxis halt so kenne, dass das im Zweifel unglaubliche Mengen an Speicherbedarf einfach erzeugt, was einfach daran liegt, zum Großteil entweder, dass manche, ich sage jetzt mal Rechtsabteilungen, sich nicht hundertprozentig sicher sind, was denn jetzt alles erfasst werden muss und was nicht und dann im Zweifelsfall alles. Plus natürlich, das ist schon erwähnt, es gibt immer noch das Business-Sekundarziel, da Big Data, dann wird erstmal alles erfasst. Und später herausgefunden, was man davon braucht. Hast du das in deiner Arbeit betrachtet?
Ich habe in meiner Arbeit mir angeschaut, ich habe jetzt auch die ganzen Sachen, die jetzt irgendwie langweilig Mathe-Berechnungen einfach sind, rausgenommen aus dem Vortrag. Ich habe mir angeschaut, es gibt übrigens ganz interessante Statistiken auf der Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, irgendwie wie viele niedergelassene Arztpraxen und wie viele Leute pro Jahr was auch immer sind. Ich habe da so ein bisschen so versucht, so Nutzungsszenarien so gut wie möglich zu konstruieren. Und insofern habe ich da natürlich auch berechnen können, wie viel Daten ungefähr anfallen. Also es ist in den 10 Tonnen auch drin. Was übrigens zu dem Funfact führt, dass ich in meiner Bachelorarbeit die C-Spezifikation zitiere, weil da drin steht, was die Datengrößen sind für so typische Datenfelder. Aber wie gesagt, es ist natürlich sehr einzelfallabhängig. Ich habe jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Gleichgewicht gefunden zwischen, ich protokolliere von bestimmten Aktionen irgendwie Zugriffen und sowas, alles sehr weitgehend, dass es natürlich im Einzelfall sehr viel mehr ist und wahrscheinlich vielleicht sogar auf Papier, und ich glaube, Papier ist klimaschutzmäßig etwas schlechter als Speicher, aber ich möchte da jetzt nicht festgehalten werden, ich habe mich damit jetzt nicht substanziiert befasst, aber genau, also das ist natürlich, was in der Praxis dann nochmal passiert, jetzt auch was anderes, aber ich habe das schon eingerechnet, eben die Sachen und dann halt auch mit Zugriffszahlen Annahmen getroffen und sowas und begründet.
Okay, dann jetzt die zweite Frage. Was würde denn so einen Werbeplatz auf dieser Webseite ausmachen, wenn ich da Realtime-Bidding und die ganzen Werbenetzwerke dahinter noch hätte? Hast du das mal betrachtet?
Nö. Also nein, habe ich nicht. Aber man kann, also ich Achtung, ich gehe mal ganz kurz durch. Ich meine, man kann es ja relativ einfach anschauen, wenn man dann sagt, ich glaube, es gibt ja da auch Statistiken, ich glaube, es fügt ungefähr immer so eine Sekunde Verarbeitungszeit zusätzlich rein oder irgendwie sowas. Ich habe mal irgendwie sowas gelesen. Also da kann man ja dann ausrechnen, bei wie vielen Leuten und sowas das dann noch, also mit dem Rechenzeit einfach insofern. Aber ich habe mich jetzt nicht im Detail damit befasst. Das war nicht Gegenstand meines Szenarios. Aber ich gehe davon aus, dass es auch ordentlich klimaschädlich ist, zusätzlich zu den ganzen Gefahren wegen Datenschutz.
Hier.
Ich habe noch eine gute Nachricht für den Datenschutz.
Das freut uns doch
alle. Die Effizienz der Rechenzentren, die hilft uns, dass wir uns das einfach leisten können, diesen Datenschutz. Denn das ist Faktor 6 oder so die letzten Jahre. Da müsste also Luft sein für diese ganzen Maßnahmen.
Wie gesagt, was ich ja gesagt hatte, also wenn wir klimafreundlichere Rechenzentren haben, was ja in jeder Hinsicht sein kann, es kann sein, dass wir effizienter sind, was heißt, dass wir weniger Rechenzeit haben, es kann strommäßig effizienter sein, es kann sein, dass wir bessere, also grüneren Strom zu den Rechenzentren bringen. Auf jeder Ebene führt natürlich zum Datenschutz. Insofern ist die Hoffnung, dass sich die Frage, was ist jetzt mit Datenschutz gegen Klimaschutz, in so ein paar Jahren irgendwann nicht mehr stellen wird. Aber vielleicht träume ich auch.
Hier.
Kann es sein, dass der Datenschutz dafür sorgt, dass weniger Daten erfasst werden von den Companies und weniger verarbeitet werden und dadurch weniger Energie verbraucht wird?
Genau, hatte ich ja gemeint mit hier, dass, also wenn wir datenschutzfreundliche Technik haben, dass die dann halt eben ja weniger Daten verarbeitet im Zweifel und damit dann natürlich auch weniger Berechnungsaufwand jetzt im originär, im Ursprung, also im Vergleich zum Ursprungssystem hat. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Ich habe gemeint, dass wenn es gar keinen Datenschutz gäbe, würden die Companies viel mehr Daten erfassen, viel mehr verarbeiten und noch viel mehr Energieverbraucher, als wenn es jetzt der Overhead durch den Datenschutz an Energie verbraucht wird.
Naja, es ist am Ende, also ich gehe davon aus, dass es tatsächlich der Fall ist, aber es ist halt zum einen in meinem Szenario nicht gut modellierbar und ich weiß auch nicht, wie man das in der Praxis halt tatsächlich macht, aus dem Grund, dass es halt schon relativ schwer ist, wirklich gut eine Vergleichsstudie zu machen mit das gleiche System komplett ohne Datenschutz und das gleiche System komplett mit Datenschutz. Es gibt sicher ein paar Systeme, die irgendwie international eingesetzt werden und dann keine Ahnung, vielleicht eine spezifische EU-Version oder sowas haben. Da ist es sicher möglich, aber ist mir jetzt nichts bekannt. Aber ich würde annehmen, dass natürlich, dass es am Ende, umso mehr die Unternehmen irgendwie KI, Big Data und was nicht alles einsetzen, umso mehr machen sie natürlich auch klimaschädliche Emissionen.
Hallo, also nochmal danke für deinen Talk. Du hattest bei der Redundanz und Skalierbarkeit gesagt, dass da wegen dem Datenschutz das notwendig ist, aber das ist doch oft auch ein originärer Zweck der Firmen. Die wollen doch sicherstellen, dass ihre Dienste funktionieren. Wie hast du das gewichtet?
Genau, ich würde sagen, es hängt von dem Verarbeitungsvorgang ab. Also beispielsweise während bei der Terminbuchung selber würde ich natürlich auch zustimmen, dass die Unternehmen in der Regel sagen, ja klar, wir wollen Redundanz haben, weil sonst kostet uns das halt was. Andererseits bei dem Terminerinnerung würde vielleicht ein Unternehmen sagen, ja mein Gott, ist ja nicht so schlimm, wenn da der Termin nicht dran erinnert wird. Insofern hatte ich das, glaube ich, eben schon erwähnt, vielleicht war es aber nicht klar, dass ich halt so Faktoren habe. Also ich habe gesagt, 0 von 3, 1 von 3, 2 von 3, 3 von 3 zurechenbar. Und dann habe ich halt in dem Sinne so ein bisschen Kriterien gesagt, wie sehr das auch im Interesse der Unternehmen ist und wie fern man annehmen kann, dass ein vernünftiges Unternehmen das auch umsetzen würde und damit dann entsprechend gewichtet. Also da wurde dann halt der Mehraufwand nicht vollständig, sondern wahrscheinlich nur zu ein Drittel in dem Fall, beziehungsweise im anderen Fall dann vielleicht zu zwei Dritteln angerechnet. Also das ist in dem Modellierung schon drin.
Hier geht's weiter.
Hast du mal überlegt, was Cookie-Banner so anteilig ausmachen? Also dadurch, dass jetzt quasi 90% der Webseiten so ein Ding haben mit extra Abfrage und extra nochmal Post, wenn man dann was ausgewählt hat?
komisch, dass die Frage kam, nur weil ich es genauso in den Teaser geschrieben habe. Ich würde sagen, dass das nicht gut abstrahierbar ist oder dass es nicht gut abstrakt beantwortet werden kann, weil es halt sehr von der Implementierung abhängt. Also wenn es jetzt ein Cookie-Banner ist, der einfach nur, wenn man ablehnt, dann wirklich halt, also der halt standardmäßig keine Cookies setzt und wenn man ablehnt, einfach irgendwie in Local Session reinschreibt, ja, nö, tschüss, dann sollte da der Aufwand, ja, ist ja im Wesentlichen, dass man irgendwie ein paar vielleicht Kilobytes mehr sendet, sollte da relativ gering sein. Wenn es natürlich so einer ist, der dann erstmal irgendwie an 100 Unternehmen sagen will, ach so, sorry, die Person wollte doch nicht, upsi, solltet ihr vielleicht mal löschen, wenn es nett wäre. In so einem Fall wäre das natürlich dann ganz anders. Also ich glaube, das kann man nicht so gut sagen. Aber klar, sie führen natürlich auch zu Mehraufwand. Und insofern, also, wobei ich insofern tatsächlich zurückhaltend wäre, Cookie-Banner dem Datenschutz zuzuschlagen, weil Datenschutz sagt ja eigentlich, wir wollen keine Cookies oder keine nicht notwendigen Cookies haben und die Unternehmen sagen, ja, ich hätte aber gerne, im Moment da hatte ich eine Folie zu, wo war die? Das war die hier. Insofern ist ja dann das im Prinzip ja auch eine Strategie, um die Leute daran zu hindern, die war das, um die Leute daran zu hindern, eben ihre Datenschutzrechte wahrzunehmen. Insofern weiß ich gar nicht, ob man das jetzt wirklich dem Datenschutz zuschlagen kann, aber ansonsten, klar, hat das natürlich mehr Aufwand.
Hast du eventuell eine Betrachtung gemacht in die Richtung, was verschiedene Technologien, also jetzt zum Beispiel Compilersprachen versus Interpretersprachen, an Impact auf die Koeffizienten auswirken, die du angenommen hast, beziehungsweise auch was zum Beispiel, ich sage jetzt mal Frontend-Applikationen wie React, die über 20 CDNs verteilt liegen, statt einer eher klassischen MVC-Applikation zum Beispiel, was das für einen Unterschied machen kann?
Naja, es ist insofern halt umso länger das braucht, bis die Webseite gerendert ist und umso länger die Prozesse brauchen, umso höher ist natürlich die Emission, wenn man das jetzt rein nach Berechnungsaufwand, nach Rechenzeit löst. Aber ich habe da jetzt nicht in dem Sinne geschaut, ich habe halt irgendwie so Standardwerte von meinen Rails-Logs und noch ein paar Webseiten irgendwie so Spiegel Online und sowas mal geschaut im F12-Tools, wie viel das hat. Ja, kann man sich ja schauen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich spannend im Bezug auf das Thema Datenschutz ist, dann eher generell Thema Klimaschutz spannend, wie klimaschädlich sind irgendwelche Libraries. Das ist ja auch ein spannendes Thema, aber habe ich mich nicht mit befasst.
Gibt es noch Fragen?
Letzte Gelegenheit, ihr könnt mich sonst garantiert nicht noch die nächsten, also bis morgen auf der GPN oder im Internet fragen. Also wenn, dann jetzt.
Sieht nicht so aus, dann vielen Dank für deinen Vortrag. GPN.